Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Töpfer, der an der Scheibe ist. Ich werde immer wieder auf dieses Bild mal zurückkommen. Aber in Römer 9, da steht was ganz Interessantes. Da steht nach der neuen Genfer Übersetzung so: Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen wenig ehrenvollen Zweck. Es geht um die Souveränität Gottes. Und gerade bei diesem Bibelvers, den ich gerade aus dem Römerbrief vorgelesen habe, da sträubt sich irgendwas innerlich. Wie kann Gott so ungerecht sein und so verschieden mit den Menschen umgehen? Also das ist das, wo sich innerlich so ein Reflex in mir regt. Und dann habe ich gedacht, aber ist es nicht wahr, dass Gott in seiner Souveränität mit seinen Geschöpfen machen kann, was er will? Und wir wollen heute Morgen über die Souveränität Gottes nachdenken. Und ich will das mit euch in drei Teilen machen. Ich möchte den Töpfer angucken. Ich möchte den Ton angucken und die Scheibe angucken. Und das Ziel ist es, Gott als Töpfer, als souveränen Herrscher über mein und dein Leben ein bisschen näher kennenzulernen. Vorher habe ich eine Definition über die Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes meint, dass er, Gott, die uneingeschränkte Vollmacht hat, zu tun, was, wo und wie er will, um in seiner Schöpfung seine Pläne zum Ziel zu bringen. Und an dieser Definition wird mir was deutlich, dass es darum geht, die Ziele Gottes zum Ziel zu bringen, die Pläne Gottes zum Ziel zu bringen und nicht meine. Und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, wir sind nicht das Zentrum des Universums, sondern es dreht sich alles um Gott. Und diese Perspektive, die müssen wir Menschen immer wieder neu einnehmen, dass es nicht nur um mich geht, dass es nicht nur geht, dass ich mich verwirkliche und dass ich meine Pläne verwirkliche, sondern dass ich danach frage, wie kann ich Gottes Pläne verwirklichen? Wie kann ich nach Gottes Willen leben? Wie kann ich mich ganz nach Gott hinausstrecken? Und das ist ganz interessant, dass das ja auch im Lobpreis passiert. Im Lobpreis geht es ja darum, Gott ins Zentrum zu stellen, danach zu fragen, Herr, was möchtest du? Und das bedeutet es, wenn wir uns mit der Souveränität Gottes auseinanderzusetzen, dass wir ihn ganz neu in den Mittelpunkt stellen, dass wir fragen, was ist dein Wille, was sind deine Pläne, was möchtest du mit unserem Leben? Wir gucken uns den ersten Punkt an, den Töpfer. Gott sagt zu Jeremia Folgendes, ganz am Anfang in Vers 2, da sagt er: Mach dich auf und geh hin. Also es fällt Jeremia nicht in den Schoß, wenn er zu Hause auf seinem Sofa oder auf seinem Stuhl oder wo auch immer zu Hause ist, sondern er sagt, du musst dich schon in Bewegung setzen, damit du was über mich und von mir lernen kannst. Und das finde ich so wichtig, dass Gott immer wieder sagt, mach dich auf, setz dich in Bewegung, änder was an deinem Leben, damit du was Neues, eine neue Perspektive von mir erleben und erlernen kannst. Wann hast du dich zuletzt aufgemacht? Wann bist du zuletzt hingegangen? Wann hast du dich zuletzt in Bewegung gesetzt, um Gott näher zu kommen? Und ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest. Ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren, da sind wir Menschen noch bequemer geworden. Dass wir gesagt haben, alles muss zu uns kommen und ich möchte mich bedienen lassen. Das ist in der Gemeinde so, das erlebe ich in der Gemeinde so, aber auch so in der Gesellschaft, dass man so den Eindruck hat, die Menschen, die müssen zu mir kommen und sie müssen mich bedienen. Und ich lehne mich zurück und frage danach, ja, wie kann ich konsumieren? Diese Konsumhaltung, die wird immer extremer in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, was Gott zu Jeremia hier sagt. Mach dich auf, setz dich in Bewegung. Du bist zu träge geworden in deinem Glaubensleben. Und vielleicht ist das genau die Ansprache, die du heute Morgen von dem Wort Gottes brauchst. Hey, mach dich auf. Geh hin. Im Übrigen ist das auch im Missionsauftrag. Ja, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Nicht wartet darauf, dass die Völker zu uns kommen, sondern geht hin. Klammer auf, Gott ist so gnädig und schickt gerade viele Völker zu uns. Ja, ganz, vielleicht ist das auch eine Folge davon, weil wir zu träge geworden sind, hinzugehen. Aber Gott sagt, geh hin, Jeremia, ich will dir eine Lektion erteilen. Ich möchte dir vom Töpfer eine Lektion erteilen. Und Jeremia 18 ist nicht die einzige Stelle, und das werden wir heute Morgen auch sehen, die von dem Töpfer, von dem Töpferhandwerk spricht. In der Bibel gibt es einige Verse, die über das Töpferhandwerk sprechen. Eine weitere möchte ich euch nennen, weil sie wichtig ist, um zu verstehen, was Jeremia hier erlebt. Sie steht in Jesaja Kapitel 64, Vers 7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Ich finde das ganz wichtig, was hier ganz am Anfang steht, was Jesaja gesagt hat. Er hat gesagt, du Töpfer, du bist unser Vater. Und das dürfen wir bei dem Ganzen nicht außer Acht lassen. Wir dürfen nicht diese Bibelstelle nehmen und denken, das spricht erschöpfend von Gott, dem himmlischen Vater. Sondern hier wird nochmal betont, der Töpfer ist gleichzeitig auch der Vater. Der liebende Vater, der seinen Kindern was Gutes tun möchte. Und wir lesen das im Neuen Testament, wie gut Gott, der Vater, zu uns ist. Und da steht, ja, wenn eure leiblichen, wenn eure irdischen Väter schon so gutstreuig sind, wie viel mehr der himmlische Vater, der euch Gutes tun möchte, der euch versorgen möchte. Und deshalb dürfen wir den souveränen, den allmächtigen Schöpfer dürfen wir nicht ohne den Vater denken. Und deshalb ist es gut, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Mich hat das vor einiger Zeit ein bisschen erschrocken. Da hat jemand aus meiner Gemeinde gesagt, ich kenne Gott schon. Warum soll ich mich mit Gott noch näher beschäftigen? Und ich finde das ganz, ganz traurig, weil in Daniel Kapitel 11, Vers 32 steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als treu, als stark erweisen und dem, also der Stärke, entsprechend handeln. Also das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und dementsprechend handeln. Und das Wort, was für Erkennen steht, steht schon am Anfang der Bibel, in 1. Mose Kapitel 4, da steht, und Adam erkannte sein Weib, steht da bei Luther, erkannte seine Frau. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die beiden Geschlechtsverkehr hatten, dass sie intim geworden sind. So nah, wie kein zweiter Mensch kommt. Und das wird im Hebräischen mit erkennen umschrieben. Und so wird es auch beschrieben in Daniel Kapitel 11, Vers 32. Wir sollen immer intimer werden mit Gott. Unsere Intimität soll immer tiefer werden mit dem dreieinigen Gott. Und das finde ich so faszinierend. Also ich erlebe das bei meiner Frau. Ich kann nicht sagen, auch ja, ich habe dich ja kennengelernt bis zur Hochzeit und jetzt kenne ich dich, jetzt brauche ich dich nicht mehr kennenzulernen, jetzt muss ich mich nicht mehr darum bemühen, dich mehr und mehr kennenzulernen. Das Gegenteil ist der Fall. Je länger ich mit meiner Frau verheiratet bin, desto mehr merke ich, wie viele Dinge noch unbekannt sind an meiner Frau, die ich neu und immer wieder kennenlernen muss. Warum? Weil wir neue Seiten an uns entdecken, weil wir in neue Lebensphasen einsteigen. Und das meint auch, wenn wir Gott erkennen sollen, das ist ein Prozess, das ist eine Beziehung, in der wir immer tiefer wachsen sollen, immer intimer werden sollen mit Gott. Und deshalb ist es gut, auch Gott immer mehr kennenzulernen und auch immer mehr sich die Frage zu stellen, was bedeutet es eigentlich, mit einem souveränen Gott zu tun zu haben? Gott, der die Vollmacht hat. Und hier steht, Gott ist unser Vater. Und dann steht in Vers 4, wir sind in der Hand des Töpfers. Wir sind in seiner Hand. Ich möchte nochmal zurück zu dem Bild kommen, um das zu veranschaulichen. Wir Menschen sind in der Hand des Töpfers. Wir sind in der Hand Gottes. Seit Kindesbeinen auf stand bei meiner Oma, die ist vor anderthalb Jahren verstorben, stand eine Figur, die kennt ihr bestimmt auch, von Steigerwald. Dieses Kind, was in den Händen Gottes ist, ist auch eine Tonfigur. Und das hat mich als Kind schon fasziniert, diese Geborgenheit, diesen Schutz, den ich bei Gott haben darf. Gott, der mich tröstet, Gott, der mir hilft, der mich schützt, wo ich Zuflucht finden kann. Und in diese Hände begebe ich mich, wenn ich mein Leben, meine Situation Gott anvertraue. Und dann steht in Vers 4 noch, wir Menschen, wir sind aus Ton gemacht. Und ich finde das immer so faszinierend, dass in der hebräischen Sprache ein bisschen gespielt wird, so will ich es mal nennen. Ich möchte euch das deutlich machen, was das heißt. Hier wird vom Ton ganz praktisch geredet, wie der Töpfer mit dem Ton umgeht. Und in 1. Mose 2, Vers 7 steht Folgendes. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde. Und dieses Machen, das ist das gleiche Wort, was in Jeremia Kapitel 18 mit Töpfer beschrieben wird. Und deshalb müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, 1. Mose 2, Vers 7, und Gott töpferte den Menschen. Und da möchte die Bibel am Anfang schon was deutlich machen, dass Gott gestaltet. Dass du und ich, wir sind noch nicht fertig. Ich weiß nicht, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, da war ich noch so ein Tonklumpen. Und Gott hat irgendwann angefangen, oder ab da hat er angefangen, mich zu formen, mich zu gestalten, aus mir etwas zu machen. Und ich finde das ganz faszinierend, dass das nicht nur dann passiert, wenn ich mein Leben Gott übergebe, sondern auch als er dich und mich geformt, geschaffen hat. Da ab dem Zeitpunkt hat er angefangen, dich zu formen. Und das schon im Mutterleib. Ja, das ist ganz faszinierend, wenn man sich mal, da gibt es ja so Röntgenbilder und sowas, die Technik ist ja schon richtig weit, was aus so einem Eiklumpen, einem Zellhaufen gestaltet wird. Arme, Beine. Und das bildet sich so heran. Und im Mutterleib ist Gott schon dabei, was zu töpfern, was zu gestalten. Und wenn man sich damit befasst, dann sieht man, wie souverän Gott ist. Wie er aus scheinbar nichts was machen kann, dass das Leben und Form entstehen kann. Und das ist ganz, ganz faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt. Und Gott setzt in deinem Leben das fort. Und wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, dann formt er viel mehr. Dann wird er dich zu einer geistlichen Person formen, die Christus immer ähnlicher wird. Und das finde ich so faszinierend. Und so tröstend. So tröstend, dass Gott noch nicht mit uns zum Ziel gekommen ist, sondern dass er auf dem Weg ist. Und dass er dabei ist, zu töpfern, zu gestalten in deinem und meinem Leben. Ich habe keine Ahnung vom Töpfern, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe außer in der Schule einmal getöpfert, aber auch nicht auf der Drehscheibe. Das wollte man uns nicht zumuten, aber da kennt ihr das vielleicht auch. Also wer hat schon mal auf der Scheibe getöpfert? Mal kleine Umfrage. Hat das schon mal jemand gemacht? Ah, sehr schön, ihr seid die Experten, ich nicht. Also wir können hinterher auch nochmal über meine Schwachstellen in der Predigt reden, dann, wenn es darum geht. Ich habe mich aber im Internet schlau gemacht. Es gibt Keramik-Coach, so hat er sich genannt, fand ich ganz gut. Ich habe einige Dinge von ihm abgeguckt, ohne dass ich das selbst in meinem Leben jemals erlebt habe. Und dann sagt dieser Coach, sagt er, wenn du gerade anfängst mit dem Drehen, ist es zu erwarten, dass nicht alle deine ersten Versuche heile von der Scheibe kommen. Also es ist nicht einfach. Und dann habe ich dann gelernt, was wichtig ist für den Ton, dass der Ton im Zentrum der Scheibe stehen muss. Ja, das hat was mit den Fliehkräften zu tun, wenn die Scheibe sich dreht. Weil wenn du das außerhalb des Zentrums stellst, den Tonklumpen, dann sind die Kräfte so, dass alles oder ja, dass der Ton von der Scheibe fliegt. Und das finde ich ganz faszinierend, dass der Töpfer den Ton auf das Zentrum oder ins Zentrum der Scheibe stellt. Und das finde ich faszinierend, wenn wir das mal auf das Bild Gott und Mensch übertragen, dann hat Gott dich ins Zentrum seines Interesses gestellt. Er hat gesagt, mir ist der Mensch, und da kannst du deinen Namen einsetzen, so wichtig, dass ich ihn in das Zentrum meiner Aufmerksamkeit stelle. Du darfst dir sicher sein, dass du 100%ige Aufmerksamkeit hast, wenn du zu Gott gehst, wenn du mit ihm redest, wenn du Zeit mit ihm verbringst und wenn du dein Leben in die Hände Gottes stellst, dann hast du bei diesem Kunsthandwerker Gott, hast du die volle Aufmerksamkeit. Und er, und das habe ich auch gelernt, man braucht viel Geschick beim Töpfern. Man braucht viel Geduld, Talent, Erfahrung, Ausdauer, bis dann mal was Gescheites rauskommt. Also ich weiß noch ganz genau, was ich gemacht habe. Wir mussten so Tiere damals formen aus Lehm. Also das kam eher einem Lehmhaufen gleich als irgendein Tier. Und deshalb habe ich gemerkt, ich habe nicht so das Talent dafür. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nie weiterverfolgt. Es braucht auch viel Übung da drin, das zu machen. Und in der Bibel steht, dass Gott ein perfekter Gott, das, was Gott in die Hand nimmt, das gelingt ihm. Und das finde ich so faszinierend, dass alles, was Gott in die Hand nimmt, dass das gelingt. Und dass das zu seinem Ziel kommt. Wir kommen zum zweiten Punkt, zu dem Ton. Und wir lesen das in Vers 6, da steht, du Haus Israel, du bist der Ton. Du bist der Ton in meinen Händen. Und jetzt kommen wir, was ich habe gerade gesagt, das, was Gott in die Hände nimmt, das gelingt. Und jetzt steht in Vers 4, und den Vers möchte ich nochmal lesen, weil er dann so schockiert, und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Ja, wie jetzt? Ist Gott nicht in der Lage, mit seinen Plänen zum Ziel zu kommen? Ist es so, dass Gott wirklich Dinge anfängt und dann passieren solche Missgeschicke? Wir müssen gucken, was hier steht. Hier steht, und das steht in der Schlachterübersetzung mit dem Verderben, da steht nicht, dass der Töpfer den Ton nahm und dann vor die Wand klatschte oder irgendwie auf den Boden warf, sondern hier steht bei dem Verderben und er fing wieder neu an. Das heißt, Gott ist geduldig mit dem Ton, Gott ist geduldig mit dir. Auch wenn der Topf oder der Becher beim ersten Mal nicht zustande kommt. Und ich finde das so tröstlich, dass Gott mit mir Geduld hat, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen oder auch da, wo ich weglaufe oder wo ich nicht so bin, wie Gott mich gewollt hat. Und beim Volk Israel war es so, in 2. Mose 19, ein Kapitel vor den 10 Geboten, da wird beschrieben, dass Gott einen Bund schloss mit dem Volk Israel. Und Gott sagt dann zu dem Volk Israel, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dann finde ich das ganz faszinierend, dann fragt Gott das Volk Israel, wollt ihr heilig sein? Und das ganze Volk, und das könnt ihr dann nachlesen, wie aus einem Mund, ja, wir wollen alles tun, was du uns sagst. Wir wollen heilig leben. Und ihr kennt das, nicht lange danach tanzt das Volk schon um das goldene Kalb und macht sich andere Götter. Wir können jetzt viel auf das Volk Israel schimpfen und sagen, ja, wie konnte das passieren? Aber im Prinzip kenne ich das aus meinem Leben. Ich sage, Gott, mach mit meinem Leben, was du willst. Du kannst alles von mir fordern. Und ich mache das. Und wenn ich dann in mein Leben gucke, merke ich, dass ich das überhaupt nicht umsetzen kann. Dass ich immer wieder falle. Dass ich immer wieder darauf angewiesen bin, dass Gott neu anfängt mit mir. Und dann finde ich das Tröstliche, dass die Bibel nicht sagt, okay, du hast dein Leben einmal Gott anvertraut, Gott geweiht und jetzt musst du sündlos leben. Es ist ganz interessant, dass die Bibel an keiner Stelle das fordert, sondern dass Gott schon von Anfang an weiß, der Markt, der wird hinfallen. Und nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, sondern eigentlich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und jeden Tag hätte Gott das Recht zu sagen, ach nee, mit dem Tonklumpen kann ich nichts anfangen. Aber jeden Tag fängt Gott mit mir neu an. Wir haben es gesungen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen darfst du anfangen und sagen, Herr, lass uns nochmal neu anfangen. Setz mich nochmal neu auf die Scheibe und versuch's nochmal mit mir. Und das finde ich so faszinierend in diesem Töpfer, dass er irgendwann zu seinem Ziel kommt, aber Geduld hat mit der Umsetzung seiner Pläne. Ich habe mal geguckt, Ton ist ja ein Material, was auch in der Natur vorkommt. Und ich kenne Ton nur vom Lehrer, der so einen fetten Klumpen auf den Tisch gestellt hat und wir durften uns mit so einem Drahtseil durften uns da was abmachen. Es war schön glatt und schön gestaltet, aber Ton kommt so gar nicht in der Natur vor, sondern das ist immer wilder Ton, so heißt das. Also dieser Ton, den man findet, das ist Ton, da wo noch Dinge drin sind, also Kies kann da drin sein, Sand kann da dran sein, organische Stoffe wie Blätter oder irgendwelche, was auch immer, je nachdem, wo der Ton gefunden wird. Und ich habe bei diesem Keramikcoach gelernt, wenn du von null quasi anfängst, also von dem Ton, den du irgendwo findest in der freien Wildbahn, muss das vorbereitet werden, bis das überhaupt mal auf der Scheibe landet. Also das heißt, es muss, so heißt es da, aufgeschlemmt werden. Ja? Also es muss viel Wasser muss eingesetzt werden, um diesen wilden Honig so schön geschmeidig zu machen. Das heißt, man tut diesen wilden Honig in eine Schale, in ein Gefäß, in einen Eimer, viel Wasser drauf. Und dann muss man das ganz lange stehen lassen. Und dann ist es so, dass bei dem Aufschlemmen, dass sich dann die organischen Stoffe dann aus dem wilden Ton dann lösen. Und dann muss man das kneten und wieder neu, bis es schön geschmeidig wird. Und ich finde das ganz interessant, dass das in der Bibel auch beschrieben wird. In 2. Timotheus Kapitel 2, da steht ab Vers 20, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereit. Hier wird auch von der Reinigung gesprochen. Der Reinigung, sodass man ein ehrenvolles Gefäß ist. Die Reinigung spielt in der Bibel eine ganz, ganz zentrale Rolle. Dass wir uns reinigen von all unserer Schuld, von all unserer Sünde. Und Gott sagt, reinigt euch immer wieder. Und das passiert, wenn wir nicht uns die Hände waschen, sondern dass wir unsere Herzen reinigen. Dass wir Gott gestatten, all das wegzunehmen, was unser Herz beschmutzt. Und deshalb finde ich das so gut, dass wir uns immer wieder reinigen. Dass wir all das, was in unseren Herzen an Kies, an Schlamm, als an organischen Stoffen da ist, dass wir es rausschlemmen. Und nochmal, es ist viel Wasser nötig, dass wir reine Herzen bekommen. Zurück zur Werkstatt. Ich finde das ganz interessant, wenn Gott merkt, dass der Ton verunreinigt ist, dann fängt er wieder neu an. Dann muss er wieder neu anfangen. Ich habe euch ein Zitat nochmal von dem Keramikcoach mitgebracht. Da heißt es: Ton mit Kies würde durch die schnelle Umdrehung der Töpferscheibe die Hände verletzen. Also stellt euch das nochmal vor, ich habe das Bild da, dieser Töpfer, er geht an diesen Lehm und stellt euch mal vor, da an dem Rand wäre ein Kieselstein. Und die Drehscheibe dreht sich immer schneller, dann würden wir Menschen die Hände Gottes aufreißen. Und das genau ist passiert. Der dreieinige Gott ist auf diese Erde gekommen und als er starb, waren seine Hände blutig. Als er ans Kreuz genagelt wurde, da sind deine und meine Kiessteine in uns dafür verantwortlich, dass Gottes Hände aufgerissen worden sind, dass sie blutig geworden sind. Und Gott hat gesagt, ich fange nochmal neu an. Ich gebe dir nochmal die Chance, neues Leben zu bekommen. Durch den Tod am Kreuz. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott sich nicht scheut, diesen Ton anzufassen, in dem noch Kies ist. In dem vielleicht auch Dornen sind, die seine Hände aufreißen. Und Gott sagt, nein, ich fange nochmal neu an. Ich fange nochmal neu an, den Ton zu reinigen, ihn aufzuschlemmen, ihn geschmeidig zu machen, dass er auf der Drehscheibe gut zu verarbeiten ist. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich lese nochmal den Vers 3. Da steht in Jeremia Kapitel 18, Vers 3, und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Wir kennen das. Oftmals wird vom Hamsterrad geredet, dass wir im Alltag immer so sind, dass das ein Hamsterrad ist. Oder wir hören auch die Redewendung vom Kreislauf des Lebens. Und letztendlich ist jeder Tag immer wieder ein Kreislauf. Es wiederholt sich immer viel. Man steht auf, man macht sich fertig, man geht zur Arbeit, man kommt nach Hause, man erledigt da noch einiges. Und immer dieser Kreislauf. Und ich finde es ganz interessant, dass hier auch immer wieder die Rede von diesem Kreislauf ist. Und dann finde ich noch was ganz interessant. Ich habe bei diesem, merkt schon, bei diesem Keramikcoach noch einiges gelernt. Die Geschwindigkeit der Drehscheibe ist richtig, richtig wichtig. Es gibt im Internet gibt es ein Drehscheibenrechner. Du kannst dann den Ton eingeben, du kannst deine Scheibe eingeben und dann kannst du auch ermitteln, wenn du wissen willst, was du machen willst, kannst du dann die Parameter in den Rechner eingeben und dieser Rechner, er errechnet dir, was die perfekte Drehzahl für deine Drehscheibe ist. Jetzt muss ich nochmal gucken, guckst du nochmal, ob ich da nochmal, dass du nochmal den Töpfer da einblendest? Der Töpfer. Und das ist das Entscheidende. Er hat sowohl seine Füße als auch seine Hände. Hat er, um die Geschwindigkeit in deinem Leben zu berechnen. Er weiß genau, was er dir zumuten kann. Wie schnell sich dein Leben drehen muss, dass du nicht von der Scheibe fliegst, dass du nicht aus der Kurve fliegst, sondern dass er dich bestmöglich formen kann. Wir lesen das an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott uns zwar eine Last auflegt, aber er hilft uns auch dabei zu tragen. Und Gott versucht uns nicht über unsere Kraft. Manchmal kommt es uns so vor, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann in unserem Leben. Aber Gott sagt doch, ich weiß, was der Mark an Geschwindigkeit ertragen kann. Und ich gebe ihm die Kraft, auch wenn er den Eindruck hat, nein, es dreht sich alles zu schnell. Ich, Gott, also Gott sagt das, er sagt, meine Füße haben das perfekte Tempo für die Drehscheibe raus. Und das finde ich so faszinierend, dass Gott das in meinem Leben ganz genau kennt, was er mir an Rotation zufügen kann. Und das weiß er auch bei dir und bei jedem Menschen in seinem Leben. Und ich finde das ganz interessant, dass in der Bibel immer wieder vorkommt, dass Gott keine Fehler macht. Auch wenn es bei manchen Menschen so ankommt. Ich lese uns eine Bibelstelle aus 5. Mose 8, Vers 2, da wo Israel in der Wüste ist. Guck nochmal, dass du den Vers findest. In 5. Mose 8, Vers 2, und gedenke den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, auf dass er dich demütige und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Diese 40 Jahre waren für Israel kein Zuckerschlecken. Ihr könnt euch das ja mal angucken. Essen, Trinken war zeitweise nicht vorhanden. Sie müssten Kriege führen in der Wüste, weil Feinde da waren. Und Gott sagt, ich wusste das. Ich habe sie aber in die Wüste geführt, damit ich sie demütige, damit ich sie reinige. Und jetzt kommt das Interessante, an anderer Stelle steht, dass die Zeit in der Wüste wie ein Feuerofen war. Also auch die Zeit in der Knechtschaft in Ägypten war wie ein Feuerofen für das Volk Israel. Und so ist es auch mit dem Lehm. Also Lehm, wenn es von der Scheibe kommt, ist es nicht fertig, sondern es muss noch in den Brennofen hineinkommen. Und jetzt möchte ich euch noch eine andere Stelle lesen, auch über das Töpfern. Das ist zwar ein anderer Zusammenhang, ich möchte euch aber gleich den Punkt sagen. In Jesaja Kapitel 41, Vers 25 steht, Gott zerstampft die Gewaltigen wie Lehm und wie der Töpfer den Ton tritt. Es ist wichtig, dass Ton auch getreten wird. Warum? Damit die Luftblasen da rausgehen aus dem Ton. Weil, und jetzt nochmal den Keramikcoach, er sagt, Luftblasen im Ton wirken wie Bomben im Brennofen, sprengen dein Keramikgefäß in 1000 Stücke. Wir denken ja immer, wenn Gott auf uns rumtrampelt, ja, das tut richtig weh und das ist so, dass Gott mich bestrafen will. Aber Gott muss da drauf treten, damit unsere Luftblasen aus unserem Leben kommen. Ich weiß nicht, was damals in dem Zusammenhang die Luftblasen sind, aber ich glaube, wir Menschen sind oftmals sehr aufgeblasen. Ja? Dass wir uns aufplustern und denken, wir sind was, und Gott denkt dann irgendwann mal, boah, bei dem lasse ich aber jetzt mal die Luft raus. Aus seinem Stolz, aus seinen aufgeblasenen. Ja? Und dann in diesem Fall tritt Gott auf mir rum, damit die Luft daraus geht. Und warum macht er das? Er macht das, damit, wenn ich in den Brennofen des Lebens komme, damit ich nicht in 1000 Stücke zerspringe. Und hier sehe ich, dass auch in diesem Feuerofen, der uns immer wieder bereit ist in unserem Leben, dass wir darauf vorbereitet sind. Und da sehe ich die liebevolle Hand des Vaters, dieser liebevolle Töpfer, der mich in den Händen hält. Und viel besser weiß, was ich in meinem Leben brauche oder nicht. Und wenn ich darüber nachdenke, über die Souveränität Gottes, dann werde ich demütig. Und dann denke ich, ja Herr, du weißt es viel besser als ich. Mach mit meinem Leben, was du möchtest. Und bereite du mich vor auf die Feueröfen meines Lebens. Und ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, von Zeit zu Zeit mein Leben neu in die Hände des Töpfers zu legen. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben gerade so, dass du wieder ganz neu dein Leben in die Hände des souveränen Gottes legen musst. Und das hoffe ich, dass ihr das immer wieder in eurem Leben von Zeit zu Zeit tut. Euer Leben dem souveränen Schöpfer anzuvertrauen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist, dass wir deine Kinder sein dürfen, Ich danke dir dafür, dass du gut zu uns bist und dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Herr, und manchmal, da musst du auf uns als Thron rumtrampeln, damit die Luft aus uns rauskommt. Und manchmal musst du ganz neu mit uns anfangen. Musst du alles, was wir aufgebaut haben, wieder einreißen, damit wir zu einem Gefäß werden, was deinem Ziel entspricht. Herr, und manchmal tut das weh, wenn alles wieder einstürzt in unserem Leben. Herr, und trotzdem bitten wir dich inständig darum, dass du uns wieder aufrichtest. Danke für deine Geduld, die du mit uns hast, auch wenn wir unter deiner Hand missraten. Herr, und du siehst auch die ganzen Steinchen und die ganzen Dornen in unserem Leben, die dir immer wieder Schaden zufügen, die dir blutige Hände verursachen. Herr, und da bitte ich dich um Vergebung. Ich bitte dich darum, dass du uns reinigst in unseren Herzen, dass wir ein Tonklumpen werden, der all das Dreckige, all die Fremdkörper, dass sie ausgeschlemmt werden durch das Wasserbad deines Wortes. Und darum bitten wir dich, dass du uns zu einem Gefäß machst, was du gut gebrauchen kannst. Amen.